Das war vor ungefähr 2 Wochen. Da waren meine Frau und ich bei der Graduierungsfeier unserer Tochter in Tübingen. Die hat da ihr Studium abgeschlossen und da war da noch eine Feier und anschließend sind wir noch essen gegangen und haben gesagt, es wird uns zu spät. Wir gehen dann in ein Hotel und bleiben dann noch in Tübingen. Und ich saß dann abends vor diesem Hotel und blick da so über die Straße und dann sehe ich gegenüber ein Gebäude, ein großes Gebäude. Und da stand in einer blauen Neonschrift drauf, baue Brücke. Baue Brücke. Ich denke, hä? Habe ich hingeschaut, das ist ein Kino. Das heißt doch nicht, baue Brücke. Baue Brücke. Und dann wisst ihr, wieso, oder ihr könnt euch vielleicht denken, wie religiöse Menschen so sind. Dann geht's los, wenn man was nicht versteht. Im Buch Daniel gab es ja auch mal so eine Schrift an der Wand. Will Gott mir was sagen mit dieser riesigen Neonschrift? Ist das für mich? Baue Brücke. Habe ich hier gerade so einen prophetischen Moment, wo Gott zu mir spricht? Baue Brücke. Und das ging dann in meinem Kopf. Und irgendwann bin ich aufgestanden, habe mich bewegt. Und dann sehe ich direkt vor dem L von blaue Brücke war der Lampenpfosten von der Laterne, also von der Ampel. Das Kino heißt Blaue Brücke. Ich war dann schwer enttäuscht. Ich habe gedacht, Gott sagt zu mir, denn baue Brücke. Allerdings passt das Thema ziemlich gut, baue Brücke, zu dieser Predigt heute, zur Adventsautobahn. Denn die Aufforderung heute Morgen ist an jeden von uns, baue Brücke in die Zukunft, gell? Baue eine Autobahn in die Zukunft, baue eine Brücke, ermögliche, dass die Zukunft, die uns entgegenkommt, dass du dich mit dieser Zukunft verbinden kannst. Deshalb baue Brücke. Wir sind im Advent, Klaus hat es gesagt, Thomas letzten Sonntag, Advent heißt ankommt vom lateinischen Adventus, von Ankunft, von der Zukunft, die uns mit Jesus entgegenkommt. Und jetzt gibt es ja im Moment verschiedene Zukunftsszenarien, und die sind alle ein bisschen herausfordernd für uns. Und ich dachte, noch am Beginn dieser Predigt würde ich gerne eine kleine Umfrage mit uns machen. Ich stelle euch mal verschiedene Zukunftsszenarien vor von 2025 bis 2035. Und ihr habt 3 Möglichkeiten zu reagieren. Wenn ihr sagt, ich halte es für komplett unwahrscheinlich, macht ihr so. Wenn ihr sagt, ich halte es für denkbar, eine Hand. Und wenn ihr sicher seid, es wird eintreten, beide Hände. Okay? Und im Livestream, ihr könnt, seht ihr, was hier geht und ihr könnt es auch gerne in die Kommentare reinschreiben. Also, erstes Zukunftsszenario, Deutschland ist im Krieg in den nächsten 10 Jahren. Verwickelt in irgendeinen größeren Krieg gegen China oder Russland oder sonst wie. Wer hält das für ein wahrscheinliches Szenario? Wer sagt, es ist unwahrscheinlich? Wer denkt, es ist komplett realistisch? Das wird eintreten. Okay, es gehen 2 einzelne Hände durch. Die Arme verkreuzt hat gar niemand, sehe ich. Also ich wäre auch bei einem Arm. Okay, danke. Also wenn wir das für ein realistisches Szenario halten, dass Deutschland in den nächsten 10 Jahren in einen größeren Krieg verwickelt ist, dann hat das ja ganz schön Konsequenzen auf unser Leben. Und ich glaube, wir würden gut tun, daran uns zu überlegen, wie kann ich mich heute auf diese Zukunft vorbereiten. Also wie kann ich heute sicherstellen, dass ich bei diesem Zukunftsszenario, ich sag's mal so, auch einen Platz am Trog habe. Gell? Dass ich da nicht untergehe, dass mich diese Zukunft nicht überrennt. 2. mögliches Szenario. Es gibt einen globalen Finanzcrash. So, nächste Folie wäre das. Wer hält es für wahrscheinlich? Komplett wahrscheinlich? Wahrscheinlich kommt aus eine und das andere nicht ganz zusammen. Okay, hier gehen noch mehr Hände hoch, sehe ich. Okay, danke. Ja, wenn das kommt, wenn das eintritt oder eintreten könnte, und wir halten es mindestens für wahrscheinlich, also wenn ich jetzt die Summe hier nehme, würde ich sagen, ist die Wahrscheinlichkeit, wir schätzen es ein bei ungefähr 60%, dass sowas passiert. Das wird uns alle betreffen, alle. Das betrifft uns existenziell. Ja, wie bereite ich mich heute darauf vor, dass ich in so einer Zukunft auch einen Platz im Trog habe, gell? Dass es mir da auch gut geht, dass ich da auch Sicherheit habe für mich und für meine Familie. Nächstes Zukunftsszenario. Schalke wird deutscher Meister. Okay, wer hält das für wahrscheinlich? Niemand. Doch, eine Hand geht nach oben. Okay. Also gut, das hat glaube ich gar nicht so viel Auswirkungen, außer auf ein paar Bayern-Fans wird es halt, so, wird's halt die Anzahl der Depressionen in Kliniken erhöhen, aber sonst wäre es glaube ich, wird es nicht viel mit uns tun, okay. Aber jetzt sind wir beim Thema Blau. Nächstes Szenario. Die AfD ist mit absoluter Mehrheit im Bundestag. Manche würden sich freuen, andere finden es schwierig. Auf alle Fälle kann die AfD ihr Programm durchsetzen. Austritt aus dem Euro-Raum und alles Mögliche. Wer hält es für wahrscheinlich? Ja, also es kann eintreten. Okay, also auch ein mögliches Zukunftsszenario, was Konsequenzen haben wird für uns alle, für ganz Europa, wenn das passiert. Ob es gut ist oder schlecht, will ich jetzt nicht sagen, aber es hat Auswirkungen. Und dann muss ich mir doch die Frage stellen, okay, wenn das kommt in den nächsten 10 Jahren oder wenn das kommen kann mit großer Wahrscheinlichkeit, was heißt das jetzt für mich? Wie gehe ich jetzt, wie bereite ich mich auf dieses Zukunftsszenario vor? Wie sichere ich mir einen Platz im Druck auch in dieser Zukunft? Und ich habe den Eindruck, zumindest in der Politik passiert es schon. Da kommt gerade Bewegung rein. Das sind die Ersten, die jetzt beginnen, sich so zu positionieren, dass sie auch in Zukunft noch mitreden können. Also wir haben ein paar Zukunftsszenarien angeschaut. Das Zukunftsszenario, das mit 100%iger Wahrscheinlichkeit eintritt, nicht in den nächsten 10 Jahren vielleicht, aber in jedem Fall, ist der Advent. Das ist, dass Jesus wiederkommt und mit ihm ein ganz neues Reich. Also wir stehen über kurz oder lang vor einem Systemwechsel. Wir denken diese Wiederkunft von Jesus ja immer sehr individualistisch. Ja, Jesus kommt und ich und Jesus. Aber wenn man es mal vom Kollektiv her denkt, bedeutet es, wir gehen in ein ganz neues System. Wir gehen in ein Königreich, Jesus ist der Herr, und wir leben auf eine ganz neue Art miteinander. Und wir alle werden lernen müssen, neu miteinander zu leben. Und der Punkt ist, dass wir uns heute schon darauf vorbereiten, dass wir in der zukünftigen Welt, ich sage es jetzt mal, wenn man es ganz egoistisch sieht, auch einen Platz am Trog habe. Die Idee vom Advent ist, jetzt mich darauf vorzubereiten, dass diese Zukunft, die in jedem Fall eintritt, dass ich auf die vorbereitet bin und dass ich dort auch einen Platz habe. Darum geht es mir heute Morgen, dass wir verstehen, das kommt, diese Zukunft. Und ich entscheide heute, ob ich vorbereitet bin auf das, was da kommt. Einer unserer Gemeindeleiter, der Gerd, wir hatten jetzt ja Leitungsklausur, der hat einen Systemwechsel schon mal erlebt. Er ist in der ehemaligen DDR aufgewachsen und dann kam ein kompletter Wandel. Ein Wandel vom System, neue Herren, neue Art zu denken. Und viele haben die Chance verpasst, die sich ihnen in diesem Systemwechsel ergeben hätte. Wir sollten es nicht tun. Wir sollten die Chance nutzen, die sich uns bietet, dass wir wissen, dass Jesus wiederkommt und mit ihm eine ganz neue Art von Gemeinschaft, eine ganz neue Art von Miteinander. Um das zu vertiefen, gehen wir jetzt in die Bibel, ins Neue Testament. Der Arzt und Autor Lukas hat ja da einiges aufgeschrieben über Jesus und wir gehen ins 3. Kapitel von seinem Buch, wo es um Johannes den Täufer geht. Klaus hat es ja schon angekündigt. Und das ganze Kapitel 3, Vers 1 geht so los. Es war im 15. Regierungsjahr des Kaisers Tiberius. Pontius Pilatus war Statthalter von Judäa. Herodes Antipas regierte in Galiläa, sein Bruder Philippus in Iturea und Drachonitis. Lysianis regierte in Abilene. Die obersten Priester waren Hannas und Kaiaphas. Also wir sind in einer ganz konkreten Zeit. Das ist Lukas wichtig. Das ist nicht irgendwie, irgendwann, sondern das war ganz konkret. So wie es jetzt bei uns auch konkret ist. Gell? Wir könnten sagen, wir sind im 1. Regierungsjahr von Donald Trump. Friedrich Merz ist Statthalter von Deutschland. Und Winfried Kretschmann regiert in Baden-Württemberg. Und die obersten Priester sind Papst Leo in Rom und Bill Johnson in Bethel. Das ist die geistliche Achse, die uns gerade beherrscht und regiert. Könnte man so sagen, wenn man will. Also wir sind in einer ganz, ganz konkreten Zeit. Und die Zeit damals hat zu unserer Zeit heute eine relativ große Ähnlichkeit, weil das war so eine Zeit, die war geprägt von Vorahnungen, gell? Von der Idee, vom Spüren, irgendwie oft in der unsichtbaren Welt oder sensible Menschen haben das wahrscheinlich wahrgenommen, irgendwas passiert. Irgendwas passiert, wir können es nachlesen, steht ja auch im 3. Kapitel, das ist der nächste Vers. Die Leute ahnten, dass bald etwas geschehen würde. Die ahnten, irgendwie passiert da was. So wie wir vielleicht auch ahnen, irgendwas verschiebt sich, irgendwas verändert sich, die KI kommt. In Überlingen gibt es unglaublich viel Rüstung und Abwehrindustrie auf einmal, das verändert sich alles. Da verschiebt sich was. Wir ahnen, dass bald etwas geschehen würde. Oder geschehen wird. Und interessant damals war, die Leute spüren, okay, es kommt, da kommt irgendwas. Und dann macht Gott macht den ersten Move, Gott macht den ersten Zug. Da gibt es einen Mann, der lebt im Verborgenen, irgendwo in der Wüste, irgendwo. Idea kennt den nicht, die christlichen Medien kennen den nicht, der ist nicht auf Instagram und TikTok, niemand kennt den. Irgendwo sitzt er in der Wüste, ganz alleine. Johannes heißt er, der Sohn von Zacharias, das ist die nächste Folie. Der hält sich dort noch in der Wüste auf, gell? Abseits von der Welt, ganz nur für sich alleine. Und dort erging an ihn der Ruf Gottes. Gell? Der Johannes ist da irgendwo in der Wüste. Gott legt ihm die Hand auf die Schulter und sagt, so Johannes, jetzt ist Zeit. Jetzt ist Zeit. Gell? Wie so ein Schläfer, jetzt im positiven Sinn. Der ist schon lange da, der ist schon die ganze Zeit da. Aber Gott aktiviert ihn und ruft ihn. Und der Johannes erhebt sich, gell, und er zieht dann ins Land, da wo der Jordan hinfließt, in die Jordan-Gegend und beginnt, die Menschen zu rufen, zur Umkehr zu rufen und darauf hinzuweisen, dass ein neuer König kommt und ein neues Königreich kommt, dass ein Systemwechsel ansteht. Das ist die nächste Folie. Da können wir das dann nachlesen. Johannes, der Sohn von Zacharias, hielt sich noch in der Wüste auf. Dort erging an ihn der Ruf Gottes. Gell, Gott legt ihm die Hand auf die Schulter und sagt, Johannes, es ist soweit. Und jetzt erhebt sich der Johannes und durchzieht die ganze Gegend am Jordan und verkündet, kehrt um und lasst euch taufen, denn Gott will euch eure Schuld vergeben. Plötzlich ist er da. Niemand hatte den auf dem Schirm. Der war in der Wüste, der war nicht Teil vom Game. Der war einfach, und plötzlich ist er da, weil Gott ihn ruft. Das macht mir viel Mut. Welche Menschen, Männer und Frauen sind noch irgendwo im Verborgenen? Und Gott wird irgendwann sagt Gott so, jetzt, welche Menschen, die wir brauchen, die uns vielleicht durch Krisen führen oder besondere Zeiten, sind jetzt noch irgendwo in der Wüste, abseits von TikTok und Idea und sonst irgendwo. Aber wenn die Zeit reif ist, wird Gott sagen, jetzt, mach dich auf. So ist es bei dem Johannes hier. Johannes, muss man wissen, ist noch ein Prophet, ich nenne es mal so, ein Prophet der alten Ordnung. Also wir können zwar von ihm im Neuen Testament lesen, also im Neuen Bund, aber eigentlich gehört er noch in die Kategorie der Propheten der alten Ordnung. Also von Mose über Elias, über Amos, über Jeremia und über Jesaja, so diese großen Propheten im Alten Testament. Johannes gehört in diese Reihe. Er schließt sie ab und Jesus sagt auch, er ist der größte von allen Propheten. Er ist der Größte, der Bedeutende, der Entscheidendste. Er verkündigt den Übergang, er steht für den Übergang, er kündigt Jesus an, aber er tut es noch im Habitus und er tut es noch von seiner ganzen Art wie ein Prophet der alten Ordnung. Wir werden es nachher noch sehen, das ist wichtig, dass man das versteht und weiß, so, wer Johannes ist. Also, und dann ruft Johannes dazu auf und sagt den Leuten, ihr müsst umkehren. Gell? Ihr müsst umkehren, ihr müsst ein neues Leben leben, euch taufen lassen und dann wird Gott euch eure Schuld vergeben. Gell? Kehrt um. Also wenn ihr bisher in diese Richtung gegangen seid, dann geht jetzt in die neue Richtung. Gell? Kehrt um, beginnt ein neues Leben. Und was ist die Umkehr? Was ist der Kern der Umkehr? Und jetzt müssen wir wieder von dem kommenden Reich denken. Im kommenden Reich ist Jesus der König. Er ist der Herr. Er steht im Zentrum. Und die Liebe. Jesus sagt, das wichtigste Gebot ist, dass wir Gott lieben, einander lieben. Das steht im Zentrum. Jesus und Gott als der Herr und die Liebe in der Mitte. Umkehr heißt genau das. Umkehr heißt, ich mache Jesus zu meinem Herrn und die Liebe zur Mitte meines Lebens. Das heißt Umkehr. Ich bin nicht länger getrieben von meinen Bedürfnissen, von meinen Wünschen, von meinen Begierden und Sehnsüchtigen, von meinen Herren, sondern ich lasse die los, kehre mich ab und um zu Jesus. Mach mich bereit für das neue Reich. Denn das ist das, so wird es dann im neuen Reich sein. Jesus wird der Herr sein. Das ist das Zentrum des neuen Systems, der neuen Ordnung, die da kommt. Und die Liebe steht im Zentrum. Umkehr heißt Abkehr, Abkehr von allem, was böse und schlecht und zerstörerisch ist, hin zum Leben, zu Jesus, zur Liebe, zu allem, was gut ist. Und es macht ja auch Sinn. Kann man natürlich fragen, okay, und diese Sünde, was ist denn immer dieses Rumreiten auf der Sünde? Warum jetzt schon wieder kommt der mit der Sünde und Jesus und geht immer irgendwie um die Sünde? Was ist der Punkt? Der Punkt ist, in Gottes neuer Welt, die kommt in dieser neuen Welt, müssen wir ja irgendwie miteinander leben. Jetzt sind wir da, wir werden hier aneinander schuldig. Wir zerstören Beziehungen, zerstören Leben, zerstören Ehen, was auch immer. Und dieselben Menschen, die jetzt hier aneinander schuldig werden, die sollen ja nachher in der zukünftigen Welt Gottes gut miteinander leben. Wie kann das gehen? Wie kann das funktionieren? Wie können wir miteinander leben in der kommenden Welt? Wie soll das funktionieren? Als in Südafrika das Regime der Apartheid zu Ende ging und man hat gemerkt, irgendwie da knarzt es im Gebälk, es geht nicht mehr lang mit dieser Apartheid, mit dieser Unterdrückung der schwarzen Mehrheit durch die weiße Minderheit. Die Schwarzen haben ja auch begonnen, dann Bomben zu legen. Das Land war kurz vor einem Bürgerkrieg. Da hat die neue Führung dann entschieden, wir können das nicht mit Gewalt lösen, sondern es gibt die Chance für alle, die politisch motiviert Gewalt begangen haben, Bomben gelegt haben, Menschen umgebracht haben. Wenn sie sich öffentlich zu ihrer Schuld bekennen, gibt es die Chance einer Amnestie, dann wird ihnen quasi ihre Strafe erlassen. Und die Idee war, wir müssen ja auch in Zukunft miteinander leben. Und wir können das nur, wenn wir dieses Thema der Schuld besprechen, bekennen und lösen und auflösen. Sonst gibt es keine gemeinsame Zukunft. Und für unsere Zukunft unter dem König Jesus gilt genau dasselbe. Wie sollen wir denn miteinander leben, wenn da diese Schuld noch steht? Vom Ehebruch, vom Mord, vom Diebstahl, vom Betrug, von der Lüge, vom Verrat. Wie sollen wir denn da miteinander leben? Und Gott sagt, es geht, indem ihr umkehrt, ein neues Leben beginnt, euch taufen lasst, so wie man es nächsten Sonntag erlebt, damit die Vergebung empfangt. Und bereit seid, das, was ihr selber erlebt habt, diese Amnestie auch mit euren Mitmenschen zu leben. Dann geht's. Dann können wir in der neuen Welt Gottes miteinander leben. Und wer das nicht tut und wer das nicht will, der hat in Gottes neuer Welt keinen Platz. Der kann da nicht leben. Wer nicht von seiner Gewalt, von seiner Übergriffigkeit, von seiner Lüge und von seinem Egoismus lassen will, der hat in Gottes neuer Welt keinen Platz. Und wer nicht vergeben will, wer sich nicht beteiligen will an diesem Projekt der Amnestie für die kommende Welt, der hat in dieser Welt auch keinen Platz. Und deshalb können wir nur Eingang finden in dieser Zukunft, indem wir umkehren. Ich habe es ein bisschen salopp formuliert. Wie sichere ich mir einen Platz im Trog in der neuen Zukunft? Wie? Genau so. Indem ich umkehre zum König Jesus und ein neues Leben beginne. Aufhöre, gewalttätig zu sein und übergriffig, so gut ich kann. Vergebe, wo ich kann. Und mich so in diese neue Welt hineinlebe, jetzt schon. Damit es dann nachher auch gut funktioniert. Wer nicht bereit ist, diesen Systemwechsel bereits jetzt innerlich zu vollziehen, der hat in der zukünftigen Welt keinen Platz. Also, Johannes tut es, der verkündigt es mit viel Leidenschaft, mit viel prophetischem Pathos wahrscheinlich auch. Der hat ja dann seinen Kamelhaarmantel an und so. Also, es ist natürlich ein Riesenspektakel. Und es zeigt Wirkung. Und Lukas, der war da offensichtlich dabei, der hört dem Johannes zu, der beobachtet den Johannes und der sieht sich erinnert an eine Prophetie von Jesaja und sagt, hier erfüllt sich bereits ein altes prophetisches Wort, das Wort von der Autobahn. Das ist die nächste Folie, gell? Da heißt es schon im Buch des Propheten Jesaja steht, in der Wüste ruft einer, mach den Weg bereit, auf dem der Herr kommt. Ebnet ihm die Straßen, füllt alle Täler auf und tragt Berge und Hügel ab, beseitigt die Windungen und räumt Hindernisse aus dem Weg. Dann wird alle Welt sehen, wie Gott die Rettung bringt. Gell? Also das macht der Johannes, er ruft zur Umkehr. Und damit bereitet er der Zukunft, die da kommt in Form von Jesus und diesem neuen Reich, einen Weg. Gell? Schafft alle Hindernisse weg. Was sind die Hindernisse? Die Hindernisse sind unsere Schuld, die ist unser da, wo wir aneinander schuldig geworden sind, wo wir an der Sünde festhalten, wo wir am Bösen und Zerstörerischen festhalten, das sind die Hindernisse. Und der Johannes erschafft alles beiseite, damit diese Zukunft kommen kann. Darum geht's. Ich bereite mich jetzt darauf vor, dass ich in der zukünftigen Welt einen Platz habe. Und ich habe einen kleinen Clip gefunden von einer Autobahn in China. Den können wir leider online nicht zeigen, sonst gibt es wahrscheinlich eine Strafe. Aber hier vor Ort können wir es anschauen. Schaut euch das mal an, gell? So, ich weiß, dem typischen Deutschen blutet das Herz, die schöne Natur. Ich finde es sehr beeindruckend. Ich finde es ein Statement von der Nation. Hier ist ein Berg im Weg. Und wenn der Berg im Weg ist, dann muss er einfach weg. Gell? Dann wird er weggemacht, dass man da fahren kann. Gell? Freie Fahrt für alle Chinesen. Das strahlt hier dieses Video aus für mich. Und genau das ist der Punkt, das ist die Haltung. Gell? Alle Hindernisse beiseite räumen, so groß sie auch sein mögen und so schwierig und so schwer sie auch sein mögen, so teuer sie auch sein mögen, um uns bereit zu machen für die Zukunft, die da kommt, damit wir auch einen Platz finden in der kommenden Welt. Ja, und die Menschen kommen zu Johannes in großen Scharen, gell? Also man nennt es wahrscheinlich so eine Art Erweckung, bricht da aus unter den Juden. Die Menschen kamen in Scharen zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Da geht's zu wie im Europapark, gell? Am Jordan, gell? Eine Schlange an der anderen, auch noch keinen digitalen Check-in oder irgendwas, alle müssen warten und einer nach dem anderen wird getauft. Und jetzt könnte man meinen, gell, der Johannes, der freut sich und ist begeistert und fühlt sich sehr so als Erweckungsprediger, lässt sich feiern. Aber eins kann der Johannes, der kann sich unbeliebt machen. Ich weiß nicht, wenn man so lange in der Wüste alleine lebt, gehen dann quasi soziale Fähigkeiten verloren oder gehört es eben zu diesem alttestamentlichen prophetischen Habitus, gell? Jetzt kommen die Menschen und wollen sich taufen lassen und er macht sie erstmal rund, gell? Brüllt sie erstmal an und stellt sie in Senkel. Das ist dann die nächste Folie, gell? Ihr Schlangenbrut, gell? Das, sag mal, die wollen sich doch taufen, die wollen doch gerade umkehren, gell? Und er sagt zu ihnen, ihr Schlangenbrut, gell? Was seid ihr für Menschen, ihr seid wie Schlangen. Wer hat euch gesagt, dass ihr dem bevorstehenden Gericht Gottes entgeht? Eigentlich hat Johannes gesagt, zeigt durch eure Taten, dass ihr es mit der Umkehr ernst meint. Ihr bildet euch ein, dass euch nichts geschehen kann, weil Abraham euer Stammvater ist. Also offensichtlich gibt es da so ein Gefühl der ich gehöre ja zum richtigen Volk, ich gehöre zum richtigen Stamm, ich bin so ein Abraham-Nachkomme, ich lasse mich jetzt zwar taufen, aber eigentlich kann mir sowieso nichts passieren, ich gehöre sowieso zu denjenigen, die in der zukünftigen Welt willkommen sind. Und da wird Johannes jetzt schon sehr, sehr hart und nachdrücklich und sagt, bildet euch nichts ein, ihr könnt euch, das gilt nicht, das zählt nichts, die Zugehörigkeit. Die DNA, das zählt nicht. Gell? Bildet euch nichts ein auf eure Taufurkunde oder dass euer Opa mal irgendwann mal irgendwo Pfarrer war oder sonst irgendwas. Bildet euch nichts darauf ein. Gell? Ihr könnt es nicht tun, wie man es vielleicht manche machen, die sich jetzt auf einen Finanzcrash vorbereiten, dass sie Gold kaufen und irgendwie ein Grundstück in der Schweiz, um sich abzusichern. Ihr könnt nicht sagen, ja, ich schaffe mir eine geistliche Sicherheit, indem ich mich halt auch noch ab und zu in den Gottesdienst gehe oder mich taufen lasse. Das funktioniert nicht, gell? Das ist kein Asset, das ich irgendwie halte, um noch mir irgendwie Sicherheit zu geben. Umkehr geht nur ganz und Umkehr kann man messen. Man kann messen, ob ein Mensch umgekehrt ist oder nicht, sagt zumindest Johannes. Das ist dann das nächste Wort, der hört da gar nicht auf zu toben und zu wüten. Gell? Das geht dann weiter. Nächste Folie bitte. Aber das sage ich euch. Gott kann Abraham aus diesen Steinen hier neue Nachkommen machen. Gott braucht euch nicht, sagt Johannes. Gell? Der hat euch gar nicht nötig, dem reichen ein paar Steine. Die Axt ist schon angelegt, um die Bäume an der Wurzel abzuschlagen. Jeder Baum, der keine guten Früchte bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Gell? Ich stelle mir den Johannes gerade schon vor, wie er da steht, mit einer Axt und dann so einem alten Olivenbaum da rumhaut. Gell? Jeder Baum, der keine guten Früchte bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Also woran misst man die Umkehr? Wann ist die Umkehr wirklich? Wann ist man wirklich bereit für das neue Reich, für das Königreich von Jesus, das kommt? Wann? Wenn Früchte wachsen. Wenn Früchte wachsen im Leben. Und was sind die Früchte? Die größte Frucht ist die Liebe. Ja? Und die Freundlichkeit, die Treue, die Geduld, die Sanftmut und so weiter. wenn unser Leben bekundet, ob wir wirklich umgekehrt sind oder eben nicht. Es geht hier nicht um Vollkommenheit und um Vollkommenheitsfanatismus. Wir dürfen da immer ehrlich bleiben. Das ist nicht der Punkt. Aber der Punkt ist, dass es allein die Umkehr und auch allein die Taufe nicht reicht, sagt Johannes. Wir müssen jetzt schon im neuen System, jetzt schon in der neuen Ordnung leben. Dann sind wir bereit für das, was kommt und was uns da erwartet. Jetzt kann man sich ja vorstellen, die Menschen sind relativ verunsichert von der Predigt von Johannes, dem Propheten der alten Ordnung. Gell? Immer noch alte Ordnung. Gell? Gnade ist jetzt auch nicht so das Hauptthema, alte Ordnung. Und trotzdem hat es seine Berechtigung. Und die Menschen fragen ihn ja, aber was sollen wir denn jetzt tun? Was sollen wir denn tun? Gell? Die ahnen schon, der will ja auch, das geht ja auch um Taten. Und dann wird es ganz interessant. Johannes sagt Folgendes, wird es ganz konkret. Gell? Da geht es um Kleider und Essen. Nächste Folie bitte. Da sagt er dann, seine Antwort war, wer zwei Hemden hat, soll dem eins geben, der keines hat. Und wer etwas zu essen hat, soll es mit jemandem teilen, der hungert. Die Antwort von Johannes auf die Frage, was sollen wir denn jetzt tun? Wie sehen denn diese Früchte aus der Umkehr? Die Antwort von Johannes liegt auf der Beziehungsebene, auf der horizontalen Ebene, auf der Ebene vom Kollektiv. Nicht auf der Ebene von der persönlichen Frömmigkeit, was mache ich und Gott alles, sondern auf der Ebene, wie gehe ich mit meinem Nächsten um? Gell? Wie gehe ich mit dem um, der weniger hat als ich? In der zukünftigen, in der neuen Welt Gottes, da gibt es immer noch Unterschiede und Vielfalt, davon bin ich überzeugt. Aber es gibt keine Ungerechtigkeit mehr. Es wird nicht geben, dass jemand mehr hat, als er braucht und jemand hat weniger, als er braucht. Das wird es in der neuen Welt Gottes nicht geben. Da gibt es immer einen Ausgleich. Und der passiert dann auch ganz von alleine. Der kommt auch aus dem Herz raus. Und Johannes sagt, dieser Ausgleich muss jetzt schon stattfinden. So werden die Früchte sichtbar der Umkehr. Ja, das hat mich natürlich dann sehr umgetrieben und bewegt. Ja, Mensch, okay, ich habe dann schon gedacht, sag mal, auf der Ebene von Hemden sind die Menschen um mich herum eigentlich gut ausgestattet. Das ist mein Eindruck zumindest. Läuft keiner frei im Oberkörper rum, der nicht will oder muss. Und auch mit Essen scheinen die Leute ganz gut versorgt zu sein um mich herum. Ja, was heißt das jetzt? Was heißt das jetzt für mich? Und ich habe schon geahnt, dann überleg dir gut, ob du dir dieser Frage stellen willst oder nicht. Und dann habe ich eines Morgens gebetet, Herr, gib mir den Mut, dass ich mich dieser Frage stellen kann, was das für mich heißt. Und dann habe ich einen Tag gewartet und in der nächsten Gebetszeit habe ich gesagt, okay, Herr, ich bin soweit. Aber vorsichtig und bitte überfordere mich nicht. Gell? Hab Erbarmen mit mir. Ich will umkehren, ich will in der neuen Welt Gottes leben. Und dann hat es sich verdichtet. Gell? Und ich dachte, ach je, da gibt es ja was. Es gibt vieles. Gell? Aber Gott fängt ja immer mal, bei Gott, so ist meine Erfahrung, arbeitet man Stück für Stück ab. Man tut nicht alles aufs Mal. Eins nach dem anderen. Meine Frau und ich, wir haben ja gerade ein schönes Bauprojekt, das jetzt gerade zu Ende kommt. Wir sind jetzt so bei den letzten 20%. Und ich sage mal, die 80% haben wir geschafft, ganz legal, immer, also keine Schwarzarbeit und alles sauber gemacht. Gell? So, und jetzt sind wir bei den letzten 20%, ist ja bekanntlich dann aus Geld dann immer so üppig vorhanden. Und ich habe einen Handwerker, Supermann, den ich auch sehr schätze, und der sagt, Daniel, ich mache dir ein Angebot. Gell? Da hat so einen Pauschalpreis, natürlich auch viel, aber er sagt, das mache ich dir, aber ohne Rechnung. Und ich dachte, ja, eigentlich habe ich ihm dann schon zugesagt, ich mag den ja auch. Und der macht es nicht, der macht es auch ein bisschen mir zuliebe. Auch mir zuliebe. So. Und habe dem dann schon zugesagt und irgendwann beim Beten kam mir, nee, das geht nicht. Und dann, aber 80-20%, das reicht ja wohl Pareto-Prinzip auch bei solchen Themen. Und jetzt ist mir 1000 Gründe eingefallen, warum das jetzt eine ganz schlechte Idee wäre, das jetzt nicht schwarz zu machen. Aber ich habe gemerkt, nee, wenn ich jetzt diese Situation aus der Perspektive des kommenden Reiches betrachte, dann muss ich sagen, im kommenden Reich wird nicht gemauschelt, gell, da wird nichts irgendwie unter dem Tisch abgemacht. Steuern gibt es übrigens nicht in der kommenden Welt, also das ist schon ein anderes Thema. Und auch keine Sozialabgaben, weil wir die nicht brauchen, weil wir selber füreinander sorgen. Wir brauchen da keine Sozialabgaben. In unserem Fall brauchst du die Sozialabgaben noch. Die sind ja auch Teil von diesem Paket. Und ich habe gemerkt, nee, es geht nicht. Dann bin ich zu dem Mann hin und habe ihm so gesagt, wie es war. Ich habe gesagt, du, ich habe gebetet. Ich bin dem Jesus verpflichtet. Es tut mir echt leid. Ich kann nicht. Ich würde sehr gerne, ich würde wirklich sehr gerne das so machen mit dir, aber ich kann nicht. Und dann schaut er mich an und sagt, dann wird es halt doppelt so teuer. Danke, das habe ich gebraucht. Ich habe gehofft, er hat noch eine andere kreative Idee, hat er natürlich nicht. Dann muss halt bluten. Und genau das ist der Punkt, gell? Das kostet halt auch was, sich das Hineinleben in das neue Königreich Gottes. Das gibt's nicht ganz umsonst. Das kostet vielleicht den zweiten Mantel oder das, die zweite Mahlzeit jetzt in dem Bild. Das sind ja nun mal ganz viel existenziellere Sachen wie meine Luxusnöte hier. Aber am Ende kostet's halt eben doch. Gell? Das hat seinen Preis. Und die Einladung von Johannes ist es, nicht nur die Einladung, sondern die Aufforderung, diesen Preis zu zahlen. Im jetzigen System, da funktionieren wir anders, da agieren wir anders. Da steht nicht die Liebe im Mittelpunkt, da stehen andere Werte im Mittelpunkt. Aber wir bereiten uns jetzt vor auf die kommende Welt, damit wir dann auch in der Lage sind, in der neuen kommenden Welt zu leben und damit wir da auch einen Platz finden. Ja, und dann wird es jetzt noch wilder. Johannes steht da und taufen, da ist die große Line hier vom Europapark, einer nach dem anderen kommt und bap, 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 einer rein, raus und dann steht da plötzlich ein Zöllner. Gell? Ein Zöllner steht vor Johannes. Und die Zöllner, das waren in der damaligen Gesellschaft ganz miese Leute, weil die haben A, mit dem Feind, mit dem römischen Staat zusammengearbeitet und B, konnten die Gebühren beliebig erhöhen, quasi gestützt von diesem römischen Staat. Und die Leute sind natürlich aufgebracht, das kann ja nicht sein. Wie sieht es denn aus? Was heißt für einen Zöllner Umkehr? Gell? Was heißt für einen Zöllner Umkehr? So, und jetzt sind wir natürlich immer noch in der Denke der alten Ordnung von Johannes. Bei Jesus, der verschärft die Sache nochmal sehr viel mehr. Auch das Thema Mantel bewertet Jesus nochmal sehr viel strenger wie Johannes. Aber ich glaube, es reicht, wenn wir nach Johannes-Maßstäben leben, dann sind wir schon fit für die kommende Welt. Wenn wir dann noch die Jesus-Maßstäbe leben, dann sind wir quasi in der Champions League der kommenden Welt. Aber das wäre Bundesliga der kommenden Welt. Gell? Und was sagt er an die Zolleinnehmer? Seine Antwort war, verlangt nicht mehr, als festgesetzt ist. Ganz einfache Sache. Gell? Und wieder haben wir eine Antwort auf der Beziehungsebene, auf der horizontalen Ebene. Nicht, was weiß ich, ihr lest, müsst noch mehr Propheten lesen oder mehr in der Bibel lesen oder mehr in die Synagoge gehen. Oder so irgendwas, sondern nee, nutzt die Macht, die ihr habt, nicht aus. Das ist das neue System. Im neuen System, in Gottes Herrschaft, wo Jesus der König ist, da machen wir keine Geschäfte mit der Not anderer und wir nutzen das nicht aus. In unserer Zeit, in unserer Gesellschaft sind die Menschen Helden, die eine Lücke finden, wo ganz viele von ihnen abhängig sind und wo sie horrende Preise verlangen können und sich selber bereichern. Das sind die Helden in unserer Zeit. Gell? Die finden irgendwas, wo sie enorme Preise verlangen können und irgendjemand muss es bezahlen, weil er gar keine andere Chance hat. Das ist das Prinzip vom Zolleinnehmer. Ich nutze die Macht, die ich habe, für mich aus und für meinen eigenen Vorteil. Das geht nicht. Das geht nicht. In der kommenden Welt funktioniert das nicht. Und die Einladung ist es hier an jeden von uns mit allem Ernst. Wenn du die Möglichkeit hast, Geld zu verdienen auf Kosten von anderen, dann lass es. Kehr um. Bleib fair, bleib gerecht. Man darf Geld verdienen durch gute Arbeit. Man darf auch gut verdienen. Aber nutz die Macht, die du hast durch deine Ausbildung, durch deine Profession, durch was auch immer. Nutz die nicht aus, um dich auf Kosten von anderen zu bereichern. Das gehört zur alten Ordnung. Mit dieser Verhaltensweise hast du keinen Platz in der neuen Welt, in der kommenden Welt Gottes. Und dann geht es weiter, dann kommen die Soldaten auch noch, also hier nochmal Prophet der alten Ordnung, und fragt ihn, was sollen wir denn tun? Und die Antwort war wieder interessant, wieder auf der Beziehungsebene, beraubt und erpresst niemand, sondern gebt euch mit eurem Sold zufrieden. Ihr habt die Waffe, ihr habt die Macht, ihr habt die Möglichkeit, anderen was zu nehmen, ohne dafür bestraft zu werden. Tut das nicht. Erpresst niemand, nutzt niemand aus. Das habe ich gelesen, habe ich bewegt, meditiert und dachte, ja, da bin ich safe, bin ja kein Soldat, bin ja Pastor, da passiert mir nichts, da muss ich eigentlich auch nicht, das muss ich nicht vertiefen, das Thema. Dann hatte ich hier eine Gebetszeit und in meiner Gebetszeit, da gehe ich dann so ins Schweigen und manchmal gehen halt meine Gedanken, mache ich dann so Gedankenreisen, so ungefragte Gedankenreisen. Und habe mich dann in so ein Szenario reingesteigert über jemanden, der mich so aufregt. Und dann habe ich mir vorgestellt, wie ich dem oder der Gruppe jetzt sage, ich kündige als Pastor. Dann müsst ihr alles selber machen. Und habe mich da ein bisschen dran erfreut, an diesem Gedanken, wie das wäre, andere so zu ärgern. Und dann habe ich die Augen wieder aufgemacht und oh, das war keine gute Gebetszeit. Bibel gelesen und gemerkt, das mache ich ja. Ich beraube und erpresse hier Leute, gell? Zumindest innerlich, gell? Zu meiner eigenen Freude. Das geht nicht. Gell? Man muss kein Soldat sein, um andere zu erpressen und zu berauben. Gell? Diese Drohung, ich kündige oder ich komme nicht mehr oder ich gebe dir keinen Kuss mehr oder ich rede nicht mehr mit dir oder. Das hat keinen Platz in der kommenden Welt Gottes. In der kommenden Welt Gottes haben wir auch Macht und auch Macht über andere Menschen. Aber wir nutzen sie nie zum eigenen Vorteil, sondern nur zum Schutz und zum Wohl der Schwachen. Nie für den eigenen Vorteil. Gell? Also auch hier musste ich umkehren und bin ich auch. Jetzt habe ich es sogar bekannt. So, also, was sollen wir tun? Beraubt und erpresst niemanden. Ja, und dann ist natürlich bei dieser ganzen Johanneserweckung hier große Aufregung. Das Volk war voller Erwartung, das habe ich ja schon gesagt. Und sie fragen sich auch, ob Johannes vielleicht ist ja Johannes dieser neue König. Die haben ja, sagen wir mal, einen Wissensnachteil zu uns, die Menschen damals. Die denken, ja, vielleicht bist du dieser Retter. Und dann sagt Johannes, nein, das weiß ich sicher, der bin ich nicht. Das war die nächste Folie. Er erklärt, ich taufe euch mit Wasser. Es kommt aber der mächtiger ist als ich. Ich bin nicht einmal gut genug, ihm die Schuhe aufzubinden. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit dem Feuer des Gerichts taufen. Und da redet er von Jesus. Jesus kam, Baby, kam, wurde dann Mensch. Dann kam das Pfingstereignis, Heiliger Geist kommt und dieses Feuer des Gerichts, das ist das, was noch bevorsteht. Gell? Das ist das, was noch kommt. Das ist quasi doppelt prophetisch auf das zweite Kommen von Jesus vorher. Das ist die Türe zu dieser neuen Welt Gottes. Und alles, was in dieser neuen Welt Gottes keinen Platz findet, das wird verbrannt, damit wir wirklich gut in Zukunft miteinander leben können, in einer neuen Ordnung und in einer neuen Welt. Und dann geht er noch weiter und dann macht er das Bild von Jesus noch dramatischer. Er hat die Wurfschaufel in seiner Hand, da geht es darum, sozusagen der altertümliche Mähdrescher, um die Spreu von Weizen zu scheiden und den Weizen in seine Scheune zu bringen. Die Spreu wird in einem Feuer verbrennen, das nie mehr ausgeht. Jesus bringt das Gericht. Und das Gericht ist nichts anderes als eine Scheidung von allem, was gut ist und in der neuen Welt, in der neuen Wirklichkeit Bestand hat und alles, was in dieser neuen Welt keinen Bestand hat und es wird verbrennen. Jetzt geht das Gericht los. Jetzt geht's los, weil jetzt geht's darum, sich vorzubereiten, gerichtet zu werden für diese kommende Welt. Und die Einladung ist es, nichts anderes zu tun, als das, was Johannes verkündigt hat. Umzukehren, nicht mehr mich und meine Bedürfnisse ins Zentrum zu stellen, sondern Jesus als den König und die Liebe zum Zentrum und der Mitte meines Lebens zu machen. Und das Ganze jeden Tag in aller Gebrochenheit, in aller Unfertigkeit einzuüben. Schritt für Schritt bereiten wir uns gemeinsam vor für Gottes neue Welt, die da kommt. Ihr könnt schon langsam auf die Bühne kommen. Im Zeitraum zwischen 2025 und 2035, ein mögliches Zukunftsszenario wäre, Jesus kommt wieder. Ehrlich gesagt glaube ich es nicht. Ich denke, es dauert nochmal 100 bis 150 Jahre mindestens. Wäre jetzt so meine persönliche Einschätzung, aber das kann man ganz anders sehen. Jesus sagt, keiner weiß es. Und wenn es keiner weiß, kann ja jeder spekulieren. Andere tun es ja übrigens auch. Gell? Und trotzdem will ich jetzt schon mit aller Kraft und mit aller Macht und mit allem, was möglich ist, so leben, wie es in diesem neuen Königreich sinnvoll ist. Ich will jetzt schon beginnen, mich vorzubereiten auf das, was kommt durch und mit Jesus, auf dieses neue Königreich, in dem er der Herr ist und die Liebe im Zentrum steht. Baue Brücke in die Zukunft. Dazu lade ich uns und lädt der Advent uns alle ein. Und dazu wünsche ich uns Gottes Segen. Amen.